der Bus.
Also es ist mega langweilig, wenn du eine Person bist, die nicht noch ein Side-Hustle hat. Stell dir vor, du bist jemand in meinem Alter, der nicht busy ist, der immer Zeit hat. Das wäre mega peinlich, oder? Es gibt nur Vollgas, links, vegan, vegetarisch, ich vertrete voll die linken Werte. Oder ich sehe dich auf der Straße irgendwo am Demonstrieren gegen den Staat oder so irgendetwas.
Ich glaube, eine Auswirkung davon, die alle spüren, ist, dass man sehr viel schneller ablehnend reagiert gegenüber Meinungen, die sich nicht decken mit dem, was einem der Algorithmus einspielt.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. In der heutigen Folge dreht sich alles über Hyperconnected Customers. Und zwar ist die neue Studie «Junge Schweizerinnen 2023» draussen, «Get to know the Hyperconnected Customers Volume 2». Wir reden über Insights aus der Studie. Sie beinhaltet insgesamt 10 sogenannte Spotlights. Wir setzen uns heute mit denen vertieft auseinander. Dazu haben wir 3 Personen im Talk. Ann-Christin Lindner, Jim & Jim Digital Specialist und Studienverfasserin. Florian Sonderegger, Leiter Commercial Publishing bei 20 Minuten. Und Nicola Blatter, er ist Student, Barbesitzer und auch aus der Gen Z. Willkommen AC, Flo und Nicola. Herzlich willkommen in unserem Studio. Zum Einstieg übergebe ich gerade mal das Wort an Ann-Christin. Du bist Mitverfasserin der neuesten Studie. Kannst du uns ein paar Details geben, respektive zum Studienkonzept?
Sehr gern. Genau, also mit dieser Studie «Junge Schweizerinnen», wo wir auch dieses Jahr wieder in Partnerschaft mit 20 Minuten haben dürfen umsetzen, tun wir eigentlich jedes Jahr mit Hilfe von einer repräsentativen Umfrage qualitativ, aber auch quantitativ erforschen, wie junge Menschen in der Schweiz ticken, was sie prägt und auch, wie sie sich dann schlussendlich verhalten. Das Ganze, respektive die Marktforschung, den Marktforschungsansatz macht Jim & Jim jetzt schon seit über 10 Jahren. Was auch wiederum die Vergleichbarkeit zwischen diesen Studienergebnissen pro Jahr extrem spannend macht. Und darum machen wir das auch, um unsere tägliche Arbeit unterstützen, dass wir junge Menschen verstehen, dass wir sie können erreichen und dann schlussendlich auch überzeugen, was auch unseren Kunden dann logischerweise hilft. Wir verwenden auch oft gewisse Fragen im gleichen Stil, das heisst so wie im Vorjahr, dass wir dann aussagekräftige Schlüsse ziehen können, was das Ganze ein bisschen mehr Relevanz gibt. Genau. Und wir arbeiten jedes Jahr auch mit einem deutschen Trend- und Jugendforscher zusammen, wo wir einerseits wertvolle Daten von ihm eigentlich dürfen nutzen dürfen, um den Vergleich zu machen, aber auch so ein bisschen Daten auswerten, mit ihm diskutieren und analysieren. Genau, also es ist nicht nur eine schweizweite Studie, sondern es gibt auch ein bisschen den Vergleich zwischen Dachregionen. Und ja, also die Umfrage entsteht jeweils aus kontinuierlichem Trendspotting, nenne ich das jetzt mal. Sollte beispielsweise Aspekte wie das digitale Konsumverhalten, der Umgang mit psychischen oder physischen Herausforderungen, aber auch zum Beispiel grundlegende Wertvorstellungen oder Erwartungshaltungen von den sogenannten Hyperconnected Customers in den Fokus setzen. Also kurz gesagt, hey, wie geht es der jungen Generation, was bewegt sie, was macht ihnen Sorgen, was erwartet sie von einer Arbeitgeberin und vieles mehr. Und dieses Jahr haben wir über 2500 Menschen interviewt, respektive ihnen die Umfrage ausfüllen lassen, sie die Umfrage ausfüllen lassen. Die Leute waren im Alter von 11 bis 39 und der grösste Teil war eigentlich wirklich im Alter von 18 bis 24. Also wirklich Fokusgruppe Gen Z mit über 82%. Genau.
Du bist, wie gesagt, Mitverfasserin. Und hast dich im Detail mit allen Insights logischerweise befasst. Gibt es einen Fakt, der dich ganz besonders überrascht hat aus allen diesen Fakten aus der Studie heraus?
Das ist mega schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, so einen Fakt rauszunehmen. Ich finde, das Spannendste für mich und gleichzeitig auch ein bisschen überraschend immer wieder ist, dass die junge Generation irgendwie ganz genau weiss, was sie will. Also es scheint einmal so. Also sie haben so ihre klaren Wertvorstellungen zu gewissen Themen oder auch gesellschaftlichen Bewegungen und zu ihren Aufgaben im Leben. Aber gleichzeitig sind sie irgendwie nicht zufrieden. Und sie wissen nicht, hey, was passiert in der Zukunft, was passiert mit mir beim Arbeitgeber oder auch finanziell. Also sie haben mega mit beruflichen Ängsten zu kämpfen, aber auch zum Beispiel finanzielle Sorgen. Psychische Belastungen sind ein mega Thema gewesen. Aber grundsätzlich geben sie an, also das können wir auch nachher nochmal diskutieren, dass sie mega zufrieden sind. Also es ist wie so, hä? Man kommt am Ende einfach nicht so draus bei denen. Und es ist so, also ich bin selber auch 96er-Jahrgang, darum ich gehöre irgendwo durch auch noch zu der Gen Z, aber ich finde, am Ende des Tages kommt man irgendwie bei der Gen Z nicht ganz draus, ob sie jetzt die Werte vertreten oder nicht. Und ich habe das Gefühl, sie wissen es selber auch nicht ganz genau.
Okay. Ja, dann lassen wir uns doch im Detail ein bisschen über das diskutieren. Das erste Spotlight, das wir anschauen wollen, heisst Stimmungsbarometer. Also wie geht es den jungen Menschen in der Schweiz? Wie sieht es da aus, AC?
Genau, also ich habe es jetzt gerade schon angetönt, sie sind eigentlich, oder es scheint so, als wären sie mega happy und zufrieden. Wir haben zum Beispiel gefragt, wie zufrieden sie im Allgemeinen mit dem Leben sind, auf einer Skala von 1 bis 5. Und da schätzen sie ihre Grundzufriedenheit als 4 ein. Also eigentlich wirklich mega, mega happy. Das heisst, es geht ihnen in der Regel gut. Sie schätzen die Lebensqualität in der Schweiz mega hoch ein. Was auch übrigens so grundsätzlich in der Schweiz stimmt. Also die Schweizerinnen oder Schweizer sind mega happy mit der Lebensqualität. Also das ist wie so deckend. Und sie sind, also die Jungen sind auch beruflich gesehen, haben sie schon das Gefühl, ah, ich habe mega Chancen. Und zum Beispiel auch so Faktoren wie körperliche Gesundheit, dort sagen sie eigentlich, hey, mir geht es einfach gut. Gleichzeitig, was mich eben dann immer so ein bisschen denken lässt, hey, das macht keinen Sinn, stehen sie eigentlich in einem mega krassen Spannungsfeld. Also sie sind irgendwo durch nur relativ zufrieden. Das habe ich vorher auch erwähnt. Sie haben Themen wie psychische Gesundheit, die sie mega belastet. Zum Beispiel, was spannend war, die Frauen, also die weiblichen Teilnehmenden, da haben 25% gesagt, dass es ihnen psychisch eigentlich scheiße geht. Und im Vergleich dazu, die männlichen Teilnehmenden, da haben 12% gesagt, dass es ihnen schlecht geht, psychisch. Aber ja, also so overall gesehen, sagt das Stimmungsbarometer aus, hey, die Jungen sind relativ zufrieden. Mhm. Aber sie haben halt, weil sie so von Krisen geprägt sind, also die ganze Generation, haben sie so ein bisschen eine zweigespaltene Haltung in meiner oder in meinem Verständnis gegenüber der Welt oder auch ihrer aktuellen Realität.
Ja, ich denke, da gibt es jetzt gerade mehrere Punkte, wo wir darüber reden können. Also allererst sich mal der Fakt, 25% von der weiblichen Teilnehmerinnen sagen, sie fühlen sich psychisch ja, unzufrieden, es geht ihnen nicht so gut. Wir haben jetzt hier 3 Männer, eine Frau im Studio. Aber was denkt ihr über den Fakt? Also, wo kommt das her? Also für mich ist das schon ein bisschen ja, beängstigend, kann man auch schon fast sagen. Wie seht ihr das? AC, Flo, Nicola,
wo kommt das her? Kann ich den Start als einzige Frau da innen machen? Also ich für mich selber hätte jetzt wahrscheinlich auch angegeben, ich bin jetzt nicht ultra happy, was meine psychische Gesundheit angeht. Weil ich schon auch den Druck spüre, dass du eigentlich jeden Tag musst performen. Du musst irgendwie in allen deinen Lebensbereichen musst du eine Performance abliefern und die muss einfach sitzen. Und ich finde das, ja, übt schon einen krassen Druck aus auf unser tägliches Leben. Aber ich finde auch, dass das jetzt nicht zwingend in unserer Generation angefangen hat, sondern dass das schon viel länger so ist. Und ja, aber ich kann schon nachvollziehen, dass es bei den Frauen eher ein bisschen intensiver ist, weil Männer sind da nicht so emotional vielleicht unterwegs.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, also das ist ein Faktor, der mich noch extrem interessiert. Aber das kann man aus dieser Zahl allein nicht ablesen. Traditionell, ich gehöre klassisch zu der Millennial-Generation. Und bei uns hat es so ein bisschen angefangen, dass man auch als Mann anfängt, über seine emotionale und psychische Gesundheit auch mehr reden. Und eigentlich sagt man ja so, Gen Z ist das wie so, das ist so Poster-Generation, wo das auch bei den Männern angekommen ist. Darum ist es ein bisschen überraschend, dass der Unterschied so gross ist. Und dann ist aber halt gleich die Frage, ob das wie noch ein Faktor auch kann sein, dass Männer das eher selber auch vielleicht überschätzen, wie es um ihre psychische Gesundheit steht, immer noch aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen oder Prägungen.
Mhm. Ich glaube, eigentlich die Millennials haben uns da eigentlich eine gute Vorlage gegeben, kann ich sagen, weil in meinen Freundeskreisen redet man wirklich darüber, wenn es einem psychisch nicht gut geht, aber jetzt nicht ins Detail. Das ist dann schnell mal mit einem Thema, ja, Bro, du musst einfach wieder ein bisschen mehr auf dich schauen, du musst ein bisschen mehr hockst mal her, du musst mal etwas Kreatives machen. Und dann flüchtet man so ein bisschen aus dem Thema raus. Aber man kann auch den Kollegen die Tipps geben und sagen, hey, geh doch in professionelle Beratung. Und nachher sagt man, ja, mega gute Idee, aber gemacht wird es fast nie. Und das, in diesem Gespräch bin ich schon ein paar Mal gewesen und es ist, glaube ich, einmal dazu gekommen, dass nachher der Kollege tatsächlich professionelle Hilfe gesucht hat. Was aber hilft, ist, wenn Kollegen, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn Kollegen helfen, zu professioneller Betreuung zu gehen. Das hilft dann und das ist so ein bisschen der Weg, den es braucht, zum Hilfe holen. Aber sonst, ein Kollege allein würde in meiner Bubble jetzt nicht einfach so in professionelle Betreuung hineingehen.
Also das heisst, die Frauen sind einfach ein bisschen mehr aware auf das Topic vielleicht, so wie es tönt. Letztes Jahr im gleichen Podcast zu dem Thema hat damals Jen Settlerin gesagt, ja, es müsste eigentlich jede Person in psychische Betreuung gehen. Und zwar so ein bisschen permanent, es muss eigentlich wie fix dazugehören in der heutigen Welt. Ja, was man vielleicht auch sieht, oder, wenn man jetzt die Sorgen anschaut, sieht man, dass die grösste Sorge sind der Krieg in Europa und der Klimawandel. Und zwar mit ziemlichem Abstand. Und jetzt Krieg in Europa, ich denke, das hat jetzt tendenziell wahrscheinlich sogar noch zugenommen mit den Kriegsängsten, die noch on top kommen. Das ist jetzt eine Mutmassung, aber ich kann mir das gut vorstellen. Aber das sind ja Krisen, die global sind und sie sind auch nicht wirklich hausgemacht oder zumindest nicht von einem Individuum verursacht. Und das bringt doch auch eine mega Ohnmacht mit sich, oder nicht? Also ich meine, du kannst wie wenig dagegen machen.
Aber ich glaube, das ist ja allgemein ein Thema. Du kannst als Mensch aktuell mega oft eigentlich gar nichts machen. Du weißt, was passiert, du weißt, was irgendwie schiefläuft, weil du auch überall darauf also zugreifen kannst, sozusagen, in den Medien und so. Aber irgendwie bist du am Ende des Tages ja gleich hilflos und musst deinen eigenen Shit sozusagen wieder regeln können. Und ja, das ist schon so. Und mir ist jetzt vorher auch noch in den Sinn gekommen, ich meine, unsere Eltern, die haben zum Beispiel auch Probleme gehabt. Die haben auch Sorgen gehabt jeden Tag. Aber bei denen ist nie das Thema aufgekommen, hey, wir machen mal eine Therapie und so. Also, ich weiss, dass meine Eltern jetzt komisch würden reagieren, wenn ich sage, ja, vielleicht müsst ihr mal eine Therapie machen, weil es euch nicht gut geht. Und bei uns ist das wie so, das ist einfach ein Thema in einer Diskussion, das ist völlig offen. Also und mit dem wird auch easy umgegangen und ich glaube, bei unseren Eltern wäre das wie nicht so.
Ich glaube, das, was du in der Einleitung gesagt hast, habe ich darum recht spannend gefunden. Ich glaube nicht, dass es so überraschend ist, dass es keinen Sinn macht. Ich glaube, durch das, dass die Generation so hyperconnected ist, gibt es automatisches Lernen davon, dass man Sachen können aushalten muss, die auch gegensätzlich sind. Und dass man auch die Ohnmacht muss können aushalten und trotzdem sich nicht unterzukriegen lassen von dieser Ohnmacht jetzt gegenüber diesen globalen Themen. Und ich glaube, das ist etwas, wo eine extrem grosse Rolle spielt und wo wie vielleicht für ältere Generationen teilweise ein bisschen unverständlich ist. Ich finde auch die Story sehr, sehr ein gutes Beispiel dafür von diesen Klimaaktivisten aus Deutschland, die nachher in Bali in der Ferien gewesen sind. Und es ist so durch die Medien gezogen worden als Skandal. Sie machen zuerst Klimaaktivismus und nachher fliegen sie auf Bali. Aber ich finde, das ist ein extrem schönes Beispiel für das Aushalten von diesen verschiedenen gegensätzlichen Sachen, die es halt einfach gibt im Leben von jungen Menschen. Und ja, können wir jetzt länger darüber diskutieren, aber ich glaube nicht, dass es sich per se ausschließt, Klimaaktivismus zu machen und trotzdem einmal in 3 Jahren Ferien. Und
ja, aber das ist jetzt gerade, finde ich, gerade mega ein schönes Beispiel, weil das ist jetzt genau so ein Beispiel, wo ältere Menschen, die dann auf das schauen, sagen, nein, sorry, aber das könnt ihr jetzt nicht machen. Oder? Das geht jetzt gar nicht. Du bist irgendwie überall die ganze Zeit am, keine Ahnung, bist sogar ein Klimakleber oder so. Und der eine, ich weiss seinen Namen nicht mehr, aber er ist ja dann, glaube ich, auf Mexiko geflogen und hat ein Foto gemacht von ihm am Flughafen Zürich. Und dort kommt natürlich dann genau das Argument von Jen Exler oder so, die sagen, hey, wir sind im Fall genauso klima-aware. Wir schauen genauso aufs Klima, aber wir tun halt nicht uns am Boden kleben. Und also weißt du, was ich meine? Es ist halt, das ist genau das, was nachher gesagt wird, ja, so ist Gen Z, oder?
Aber ich finde es einfach, ein bisschen feig, oder? Dann setzt sich jemand für etwas so gut ein und wird laut und beeinflusst so ganz, ganz viele junge Menschen, um etwas Gutes zu machen, zum Klima-aware sein, zum vegetarisch oder weniger Fleischkonsum zu essen. Und nachher macht sie einisch Ferien, was ja absolut wohlverdient ist, und dann darf auch mal ja, einisch in 3 Jahren oder so einen Flug drinnen liegen. Und nachher, zack, ist man gerade ein Hypocrite. Alles, was du vorher gesagt hast, ist falsch, es ist schlecht. Und ihr lügt doch alle, ihr habt doch selber gar keine Ahnung, was ihr sagt. Aber hey, die Person, die hat schon so viel bewegt und so viele Personen erreicht und die positiv beeinflusst, natürlich in dieser Perspektive von dieser Person. Aber es ist so feig, die nachher so Draht zu nehmen als passive Person in einem Problem und nachher einfach sagen, ja, ihr möchtet es auch nicht besser, ja, dann tue ich mich auch nicht aktiv beteiligen bei diesem Konflikt.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich, oder der zweite grosse Sorgentreiber ist irgendwo eben Krieg in Europa in der Studie. Und auch dort, Krieg ist irgendwie allgegenwärtig und ist wahrscheinlich so gegenwärtig, wie es länger nicht mehr war, irgendwie, auch global. Und trotzdem ist so, Videogames sind ein mega Thema und innerhalb von Videogames sind es häufig Videogames, wo irgendwo mit Waffen stattfinden. Und das ist auch so ein Gegensatz, wo aber wie, das muss man aushalten, glaube ich, in dieser Generation. Und man kann nicht mehr einfach 100% kongruent alles in Einklang bringen miteinander. Das war früher vielleicht schon ein bisschen einfacher gewesen, wo es eben weniger hyperconnected war, in meinen Augen.
Ja, ja. Ja, und das führt genau eigentlich zu dem, was du gesagt hast, AC, am Anfang. Dass die Gegensatz von, auf die einen Seite sind sie mega zufrieden und auf die andere Seite sagen gleich viel, hey, ich sehe eigentlich meine Psyche momentan eher so ein bisschen als angeschlagen oder sogar negativ. Das führt dann genau zu dem Zwiespalt, oder?
Voll, also so oberflächlich fühlen sie sich wahrscheinlich gut und geben das 4 an auf einer Skala von 1 bis 5, weil irgendwie leben sie, irgendwie kommen sie sozusagen durchs Leben, weil es geht ihnen in der Schweiz auch gut eigentlich. Aber wenn sie dann wirklich fragst, hey, geht es dir wirklich gut? Hast du psychische Probleme und so? Dann kommt dann plötzlich hinführen, ah, ja doch, eigentlich ist es so irgendwie crazy, das Leben.
Also, ich habe genau das gedacht, wo du das eingeleitet hast. Es ist so akut, ist so vielleicht schon ein 4, weil wir leben in der Schweiz, wir sind sehr privilegiert, da können aufzuwachsen, wir können Bildung geniessen, wir können Versicherungen geniessen. Aber wenn man nachher tiefer reingeht oder in die Zukunft blickt, dann geht es mir dann auch schnell wieder schlecht, weil wenn ich in die Zukunft schaue, im Fall, ich habe richtig Doubts, ob ich ein Studium antreten will oder ob ich noch in so etwas mich da reinsteigern will, weil ich habe einfach das Gefühl, in 10 Jahren ist die Welt oder die Schweiz upside down und ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, jetzt sind wir 6 Jahre in ein Studium rein zu investieren, wo kein Geld generiert. Vielleicht ist es schlauer, jetzt anzufangen, jetzt mich vorbereiten darauf, dass wenn es hittet, dass ich wenigstens ein bisschen ein Existenzminimum habe. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann geht es mir schlecht. Ich habe nicht jetzt irgendwie psychische Probleme, zum Glück, aber ich würde jetzt auch ein 4 sagen. Aber wenn die Zukunftsperspektive reinkommt, dann geht es schnell mal gegen ein 2.
Das ist crazy. Das ist wirklich... Ich meine, das ist genau das, was auch oft gesagt wird, das ist so die Krisengeneration Z. Die hat genau die Perspektive. Mhm. Wenn du es vergleichst mit Millennials, vor allem auch ältere Millennials, die sind genau umgekehrt aufgewachsen. Ich sage immer, das ist die Generation EasyJet, wo einfach alle... Mauern sind einfach gefallen, oder? In dieser Zeit. Du konntest halb gratis um die Welt fliegen, irgendwie die Mauer ist gefallen, der Euro ist eingeführt worden, das Internet ist da gewesen und so weiter. Alle Mauern sind gefallen, Schranken sind gefallen und die Zukunft hat extrem bright und positiv ausgesehen. Und jetzt irgendwie, ich sage jetzt 15, 20 Jahre später, klingt das wirklich ein bisschen anders. Also das heisst, die Prägung ist schon ein bisschen rum von den letzten 10 Jahren, was da alles passiert ist. Und aber gleichzeitig muss man sagen, in der Schweiz sieht es immer noch positiv aus. Also auch wenn man die Umfragen anschaut, wenn man es vergleicht mit Deutschland, sieht es wirklich anders aus. Also da sind die Sorgen viel grösser und die Ängste von der Zukunft und auch der Zwiespalt in der Gesellschaft ist grösser. Und eigentlich fast alle Fragen werden fast durchwegs ein bisschen negativer beantwortet.
Vielleicht liegt es daran, dass jetzt ein Nachbarsland wie Deutschland schon immer ein globalerer Player war in der Politik und man als Schweizer, Schweizerin weiss, ja, wir werden uns schon noch den Arsch retten durch irgendjemanden, irgendwie noch durch irgendwelche Finanzierungsprojekte auf die richtige Seite irgendwo reinzuschleusen. Ich glaube schon, dass wir in der Schweiz dort so ein bisschen abgesichert sind, weil wir ein bisschen Vertrauen darauf, dass da uns schon noch ein bisschen der Arsch gerettet wird. Aber wenn es unseren Nachbarländern bergab geht, dann geht es uns auch bergab. Und das macht halt wirklich Sorgen, oder?
Was ich dann noch spannend finde, ist, wie so der Hyper-Connected Customer sieht, oder die Hyper-Connected Generation wirklich vielleicht, sieht halt wie die globalen Issues sehr, sehr stark. Und gleichzeitig hat man das, man fühlt sich in der Schweiz trotzdem noch besser. Ich glaube aber, dass es durch das wie auch so ein bisschen blinde Flecke gibt. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der sich im Rahmen vom Cover Project, das ist das Projekt zum die Alpen, ist so ein Projekt zum Gletscher abdecken, extrem mit dem beschäftigt. Und er lacht mega. Er sagt so, die Schweizer interessiert sich einfach nicht für die Gletscher. Es ist so, niemand interessiert sich in der Schweiz für Gletscher, obwohl die halt in unseren Bergen oben sind. So. Und ich frage mich manchmal, ob dort vielleicht auch ein bisschen Gefahr liegt so, von der Hyperconnectedness, dass wir die Sachen, die dann unmittelbar beeinflussbar wären, ein bisschen in den Hintergrund auch treten, im Rahmen von dieser globalen Reizüberflutung.
Voll, das ist ja das, was du vorher gesagt hast. Sie müssen irgendwie damit klarkommen, dass es immer wieder alles so gegensätzlich dass es passiert. Aber gewisse wichtige Sachen vergisst man dann vielleicht. Oder sagt man, ja, easy, ich komme jetzt damit klar. Aber irgendwie ist es eigentlich etwas, was du könntest beeinflussen. Oder? Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schwierig in dieser Generation. Sie setzen sich zwar immer so extrem für irgendetwas ein, aber andere Sachen, die dann vielleicht akuter wären, die du aber kannst beeinflussen, werden wie vergessen. Und dann klebt man sich kurz auf die Straße. Und ja, das hat dann irgendwie am Ende auch nicht gebracht. Keine Ahnung. Das ist
ja, man muss schon fast mit dem Bagger auf den Gletscher rauffahren, dass die Leute dafür interessieren. Es ist momentan schon gerade in Zermatt sind sie mit dem Bagger irgendwie den Gletscher am Abtragen. Und heute im Büro ist wirklich tatsächlich jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Fabio, hast du das gesehen? Die sind mit dem Bagger auf dem Gletscher. Es ist so lustig, dass du jetzt das Beispiel gebracht hast mit dem Gletscher. Weil normalerweise ist es wirklich kein Thema. Es braucht schon sehr extreme Ereignisse, dass man fährt über das so reden, was eigentlich crazy ist. Aber ja, die globale Krisensituation führt halt wirklich auch ein bisschen zu dem. Und ja, wie du sagst, Flo, die Hyperconnectedness, die führt eben auch zu dem. Ja, dass eigentlich die lokalen Probleme vielleicht teilweise fast ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden oder einfach nicht mehr so relevant wirken.
Voll, aber hauptsächlich, du hast den neuesten Trend auf TikTok irgendwie mitbekommen und weißt jetzt, was Tube Girl ist. Also geil. Aber ja, das ist so ein bisschen.
Ja, du hast halt auch nur eine gewisse Zeit von Aufmerksamkeit am Tag. Und wenn halt ein grosser Teil für TikTok-Trends drauf geht, dann ja, hast halt ein bisschen weniger Zeit für andere Themen.
Also ich finde, die Probleme, die wir jetzt vorher angesprochen haben, zum Beispiel das klassische nervige Thema mit den Klimakleber, das ist ja eigentlich auch ein lokales Problem. Also ganz viele Sachen, die angegangen werden von uns Jungen, das sind Probleme, die wir in der Schweiz haben. Das sind aber Probleme, die einfach global sind. Und das ist das, was für uns akut ist. Globale Probleme, wo wir uns ohnmächtig fühlen. Und da ist ein Klimaproblem ist auch ein Schweizer Problem, ein lokales Problem. Klar, man geht dann aufs grosse Ganze, man klagt dann die ganze Klimapolitik an und geht nicht ganz präzise auf eine Gletscherinitiative und probiert dort noch zu pushen und dort noch etwas zu machen. Sondern man will sagen, hey, da, ihr, wo das Bigger Picture könnt beeinflussen könnt, los, möchtet doch endlich mal. Und darum passieren so Sachen. Und das ist wieder genau das, nachher wird wieder draufgeschossen von den älteren Generationen und gesagt, hey, ja, das bringt ja gar nichts, was ihr macht, das ist ja Nonsens. Ja, doch, es bringt aber schon etwas. Es bringt Leute zum Reden. Man redet über das Bigger Picture, man fährt davon diskutieren. Vielleicht ein falscher Ansatz, sich auf eine Straße zu kleben, aus meiner Perspektive, aber es hat trotzdem etwas gebracht.
Ja, das sehe ich auch so. Gehen wir doch zum Thema Arbeitswelt, zum Spotlight Arbeitswelt. Als nächstes,
yes.
AC, kurze genau. Zusammenfassung.
Kurz zusammengefasst, also im Thema Arbeitswelt, wie der Titel schon sagt, haben wir uns damit befasst, wie sich eigentlich die jungen Menschen in der Schweiz im täglichen Arbeitsumfeld verhalten, was sind auch ihre Erwartungshaltungen an sich selber sowie auch die Arbeitgeberin und wann fühlen sie sich auch wohl vor allem. So ganz kurz zusammengefasst, zum Beispiel haben wir gefragt, hey, wo informierst du dich am ehesten über deinen Arbeitgeber oder über ihren neuen Job? Und dort haben wirklich 65% angegeben, dass sie am ehesten auf der Webseite schauen gehen. Also sie informieren sich auf der Webseite von der Arbeitgeberin und schauen dann, hey, wie ist so der Vibe oder der Mood von der Seite. Also es klingt mega doof, aber irgendwie wenn sie halt auf der Seite spüren, wie sind die Leute vor Ort, haben sie auch Teamfotos, dann gehen sie das noch anschauen. Also grundsätzlich für das ganze Spotlight Thema Mensch, Zwischenmenschlichkeit und so ein bisschen, hey, die Leute oder auch ihre Wertvorstellungen und ihre Persönlichkeit müssen mega zu mir passen. Weil ich will noch jemanden arbeiten, wo ich mich wohlfühle, wo ich irgendwie einen Teamzusammenhalt spüre, wo ich aber auch etwas Sinnvolles mache und wo ich aber auch gut entlohnt werde. Also es ist nicht so, dass der Lohn irgendwie gar nicht erwähnt wird bei den jungen Leuten, aber es ist eigentlich spannend, weil der Lohn wird ganz unten eigentlich genannt. So, hey, als erste, erste Prio ist ein gutes Team. Und dann, dass ich etwas Sinnvolles mache. Dass ich aber gute Balance von Arbeit und Freizeit habe. Also all diese Fakten kommen eigentlich vorher. Und dann sind die Leute zufrieden, dort, wo sie arbeiten.
Ja, ich glaube, also der Bereich, da könnte ich wirklich Stunden darüber reden. Und zwar sowohl aus Kampagnensicht, also wir haben für sehr viele namhafte Schweizer Unternehmen in der letzten Zeit Recruitment-Kampagnen gemacht, was es früher noch nicht gegeben hat, weil sie Nachwuchsprobleme haben. Weil ihre Strategien, wie sie neue Leute finden, die möchten, die ihre Firma arbeiten, nicht mehr funktionieren. Und wir müssen sie dann beraten, hey, wie können wir das kommunizieren, wie bringen wir eben den Vibe vom Unternehmen am besten rüber. Und ich glaube, das ist etwas, wo extrem zugenommen hat, weil halt wirklich die Prioritäten auch sich so ein bisschen verändert haben. Die andere Seite ist bei mir natürlich als Führungskraft. Und dort merke ich, dass die Sachen, die auch jetzt bei euch dieses Jahr in der Studie wirklich ganz oben sind, auch bei meinem sehr jungen Team, einfach die absoluten Prioritäten sind. Und auch da etwas, was ich jetzt ganz neu beobachte dieses Jahr, wo ich jetzt noch nicht kann sagen, ob es ein Trend ist, und es ist vor allem nur anekdotisch aus meiner Erfahrung, aber auch wieder ein gesteigertes Bedürfnis nach Vollzeitarbeit. Es hat so die Zeit gegeben, wo alle haben wollen Teilzeit arbeiten, 60%, 80%, und jetzt dieses Jahr alle wollen 100% arbeiten. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis ist im Kontext von dieser Unsicherheit gegenüber der Welt, wo wir vorher darüber geredet haben oder woher das genau kommt. Aber 100% und dafür aber mega gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit. So, das ist im Moment, glaube ich, ganz oben auf der Wunschliste. Und hey, was soll ich sagen? Ich bin mega Fan davon, wie diese Generation das macht. Ich glaube, den Leuten geht es besser. Ich habe mein Team extrem so aufgestellt, dass man nach diesen Prinzipien funktioniert. Und es geht irgendwie, glaube ich, allen recht gut. Versus früher noch so der wie du kennst das, so der Millennial Startup Hustle Culture, wo wir irgendwie einmal eine Zeit lang noch irgendwie vorgelebt bekommen haben aus allen Medien, wo teilweise sehr, sehr gut kann kommen, aber wo auch bei vielen Leuten nicht so gut gekommen ist.
Ja, das ist wirklich ein eindeutiger Change von Arbeitsmentality. Also ich habe das noch, als ich eingestiegen bin in mein Arbeitsleben, noch ganz anders mitbekommen. Hast einfach müssen hart arbeiten, von morgen um 8 bis am Abend um 9. Mein Ziel war immer, vor den 9 rauszukommen, aus dem Büro, am Abend. Und dort war es tatsächlich so, dass Arbeit und eigentlich Privatleben ist verknüpft worden. Also du hast es eigentlich wollen verknüpfen. Es ist mega schräg. Also so das ganze Work-Life-Balance hat bedeutet, du gehst mit deinen Arbeitsgespänchen die ganze Zeit in Ausgang oder so. Das war eigentlich Work-Life-Balance. Okay. Und da hat man jetzt mega gemerkt, oder, dass die neue Arbeitnehmergeneration, die sagt ganz klar, ich will das trennen. Ich will trennen, arbeiten und Freizeit. Aber das heisst nicht, dass man es nicht mega gut untereinander hat im Team und dass man mal etwas zusammen geht trinken. Das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Aber da merkt man ganz klar einen Change. Was wir jetzt noch nicht so festgestellt haben, auch wenn ich mit unseren Kunden rede, dass der Trend, dass man plötzlich wieder 100% will, das haben wir jetzt noch nicht so festgestellt. Im Gegenteil, also eben, auch bei den Kunden hört man, sie wollen tendenziell Teilzeit arbeiten, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber es könnte natürlich schon ein erstes Anzeichen sein vom erhöhten Sicherheitsbedürfnis. Wäre durchaus möglich. Also da gibt es auch ganz viele spannende Fakten, die man könnte, im Detail noch beleuchten. Was sicher auch interessant ist, was du gesagt hast, du hast das Thema namhafte Unternehmen ins Maul genommen. Und das ist ja ganz interessant, weil in der Umfrage haben wir herausgefunden, dass nicht so relevant ist, ob du in einem namhaften Unternehmen arbeitest. Und das hat sich deutlich verändert in den letzten 10 Jahren. Also, wir sehen, dass eigentlich kleinere Firmen, KMUs, tendenziell immer mehr Vorteile haben gegenüber anderen namhaften Unternehmen. Und darum sind die auch so ein Push im Employer Branding. Weil du hast selber gesagt, das hat es früher gar nicht gebraucht. Und einerseits ist das ein demografisches Thema. Es hat einfach momentan ein bisschen weniger jüngere Leute auf dem Arbeitsmarkt. Das ist einfach Fakt. Aber auf der anderen Seite haben auch die namhaften Unternehmen teilweise auch ein bisschen ein Image-Thema, oder? Also nur schon die Banking-Welt ist natürlich schon nicht mehr ganz so sexy wie vor 10, 15, 20 Jahren, oder?
Also ich glaube, das ist ja nur schon der Faktor Zusammenhalt im Team, oder dass du wie den Team-Vibe und den Mut spüren willst, das ist ja vielleicht bei grossen Firmen gar nicht möglich. Und darum haben sie auch vielleicht ein bisschen oder es ist ein bisschen abschreckend, wenn du weisst, bei der grossen KPMG, wenn du dort arbeitest, bist du einfach irgendwie eine Nummer von weiss Gott wie vielen und du arbeitest in einem Team von 50 Leuten. Wie willst du dort irgendwie mega Team-Vibes spüren? Also das stelle ich mir auch schwieriger vor. Und darum bin ich, glaube ich, auch eine Person, die jetzt würde sagen, ja, ich arbeite lieber in einem kleinen Unternehmen, wo ich meine 5 Teamkollegen habe, zum Beispiel, und Kolleginnen, anstatt in einem Team, wo ich gar nicht gehört werde oder wo ich einfach irgendwie eine bin, die an ihrem Platz hockt. Das sehe ich schon so. Also.
Und eben, ich glaube, also eben, das eine ist ja wie die Bekanntheit vom Unternehmen, wo wirklich irgendwie viel, also eigentlich fast nicht mehr relevant ist, wie wir in der Studie gesehen. Und andererseits irgendwie sind es wirklich eben, das hast du vorher schon gesagt, sind die zwischenmenschlichen Sachen, wo extrem wichtig sind. Und das ist schon, das ist einfach, glaube ich, wirklich so, wie geht es mir So, es geht nicht darum, dass ich nachher kann beim Feierabend sagen kann, ich arbeite bei der Credit Suisse. sondern es geht darum, dass man kann sagen, hey, ich arbeite in einem Team, das mir mega gut geht und wo ich anerkannt werde. Was mich noch interessieren, vielleicht auch euch zwei, die ja euch selber vorgestellt haben als Mitglieder von der Gen Z, ist, wieso international und auch ein bisschen in der Studie kommt raus, sagt man der Gen Z ja so die Hustle-Culture nach. So, jedes Hobby muss auch noch ein Hustle sein und muss auch noch Geld bringen. Ich habe so das Gefühl, und ich habe auch das Gefühl, man sieht das in der Studie, dass das in der Schweiz nicht ganz so ein Thema ist. Ist das richtig oder falsch?
Also ich spüre schon, dass neben dem normalen Job noch Hobbys müssen da sein, die noch ein Hustle sind. Also es ist mega langweilig, wenn du eine Person bist, die nicht noch ein Side-Hustle hat, die nicht noch dort ein Projekt am Laufen hat und dort etwas am Laufen hat. Stell dir vor, du bist jemand in meinem Alter, der nicht busy ist, der immer Zeit hat. Das wäre mega peinlich, oder? sehr viel Sarkasmus dahinter. Aber es ist wirklich so, dass nebendran noch viel muss laufen. Und das beißt sich ein bisschen mit dem, dass Lohn nicht unbedingt wichtig ist. Finde ich überhaupt nicht. Spüre ich überhaupt nicht so. Lohn ist wirklich wichtig. Und das ist aber auch etwas, wo wahrscheinlich jede junge Generation ever immer gesagt hat, ja, mir ist einfach wichtig, dass oder das Klima stimmt und so. Ja, unbedingt. Hey, aber Lohn muss auch stimmen. Lohn muss da sein, sonst wenn wir nicht arbeiten, weil wir wollen arbeiten und für das, was wir arbeiten, angemessen bezahlt werden. Und ist natürlich jetzt viel mehr aufgekommen, dass man wunderschön im Team zusammenarbeiten kann, dass eine Kultur im Unternehmen in sich hat. Ich würde das aber also gleich schwer auf den Waage platzieren im Fall.
Es ist aber mega gut, dass du das sagst. Also auch spannend, weil wir haben ja auch qualitative Interviews geführt mit verschiedenen Personen. Und da ist eigentlich auch herausgekommen, dass sie gesagt haben, ja, uns ist der Lohn schon nicht irgendwie mega, mega wichtig. Also wir gehen auch zu einem Unternehmen, wo uns wirklich die Arbeit an sich gefällt. Also dass wir etwas Sinnvolles machen können. Aber sie haben auch oft gesagt, so, hey, wenn ich nicht bezahlt werde für das, was ich mache und wenn ich dann hustlen gehe bis am Abend um 10 Uhr und Überstunden mache oder so und ich es eigentlich per se geil finde, dann würde ich aber trotzdem einen guten Lohn für das haben. Also ich komme nicht für nichts arbeiten. Das ist schon immer noch so das Thema. Es ist nicht so, dass die jungen Leute, also da kann ich auch von mir selber reden, dass ich einfach würde sagen, ja, weißt, ich mache das jetzt einfach, weil es meine Passion ist. Mhm. Das ist wie so, ich muss auch irgendwo leben und überleben. Es ist so teuer alles geworden. Alle Lebenskosten gehen einfach durch die Decke. Und die jungen Leute, also keine Ahnung, ich muss jeden Tag irgendwie schauen, also nicht jeden Tag, es ist überspitzt gesagt, aber man muss halt einfach schauen, hey, wie komme ich durchs Leben? Das ist schon so. Also, ja.
Safe. Also eben, dass man das, was man schafft, auch finanziell zurückbekommt. Und das gab vielleicht in das hinein, was du, Flo, vorhin gesagt hast, dass mit dem, dass jetzt plötzlich Leute anfangen, 100% zu arbeiten. Hey, wieso? Sie fangen anfangen, 100% zu arbeiten, wahrscheinlich, wenn sie aber auch angemessen die 100% arbeiten müssen. Und nicht, wie du vorhin gesagt hast, vom 7 Uhr am Morgen bis um 9 Uhr am Abend arbeiten und nachher mega viel Überstunden. Sondern wenn die 100% wirklich einfach auch 100% sind und ich bekomme die 100% ausgezahlt, ist fair, ist angemessen. Ich kann immer noch meine Balance nebenan, kann immer noch meinen Side-Hustle machen, kann immer noch Sport machen. Und wenn das alles geregelt ist und bei diesen 100% bleibt, dann bin ich zufrieden, oder?
Ja, voll. Macht mega Sinn. Was mich überrascht hat, ist jetzt ein kleiner Überfall. Ich weiß nicht, ob also sonst kann man es ja noch rauscutten. Aber was mich mega überrascht hat, ist die Zahl zum Homeoffice. Weil das ist so das Ding, wo irgendwie so, ja, die jungen Leute, die wollen nicht mehr zurück ins Büro und sie wollen nur noch Homeoffice machen, bla bla bla. Und nachher schaut man sich die Studien an und es sind nur 39%, die sagen, das ist ihnen mega wichtig. Hast du dem noch irgendwie mehr Facts?
Also das haben wir auch in den qualitativen Interviews abgefragt, wie sie das sehen. Und ich glaube, bei den jungen Leuten ist die ganze Corona-Phase schon ziemlich krass gewesen. Und auch da daraus raus sind vielleicht auch mega die psychischen Thematiken entstanden, dass du ja, irgendwie alles hinterfragt hast plötzlich und du bist allein gewesen im Homeoffice, hast an deinem Plätzchen gesessen, bist vielleicht sogar allein daheim gewesen, hast nicht raus können und ich glaube, das haben sie einfach, die haben keinen Bock mehr gehabt vielleicht auf das. Und ich, also ich bin vielleicht jetzt in einer Bubble, aber bei mir im Umfeld sagen das auch mega viel, dass sie das Homeoffice gar nicht mehr so cool finden, sondern dass sie wirklich vor Ort, wenn sie das Team spüren, einmal rauskommen von daheim und unterwegs sind. Die Jungen sind auch unterwegs, ja.
Sonst ist es eben peinlich, wie wir ja vorne herausgefunden haben.
Genau, genau. Muss immer busy sein. Ja. Busy earning. Nein, aber was ich da schon sehr interessant finde zu dem Thema, Flo, Homeoffice, ist ja auch, dass es unzählige Studien gibt, auch von jetzt nicht Arbeit, irgendwie Arbeitsforscher oder so, sondern eigentlich biologische Studien, wo es geht, und auch soziologische Studien, wo es darum geht, gerade als junger Mensch willst du Nähe haben zu anderen Menschen, physische Nähe, oder? Und das führt eigentlich dazu, dass du willst zusammenkommen. Und Homeoffice bietet das schlichtweg nicht. Oder du hast vielleicht ein kleines Gefühl, hey, du bist ein bisschen zusammen im Teams und triffst dich noch irgendwie über andere Plattformen und so. Und ganz auch in der Gaming-Welt, dort ist es nochmal etwas anderes. Da gibt es tatsächlich schon so Verknüpfungen, wo man kann sagen, da fühlt man sich, glaube wirklich so als Peergroup. Aber im Arbeitsleben willst du zusammenkommen. Du willst an der Kaffeemaschine stehen, zusammen, du willst zusammen rauchen, du willst zusammen ein Brainstorming machen und dich wirklich spüren, physisch spüren. Und das nimmt im Alter ab. Das heisst, dass junge Menschen eigentlich wollen, ins Büro arbeiten, das ist tatsächlich auch biologisch gesehen eigentlich etwas, was nicht sehr überraschend ist. Und auch Team heisst für sie natürlich auch zusammenkommen und Sachen zusammen erleben und auch Erfolg feiern zusammen, vielleicht auch mal einen Misserfolg zusammen haben, aber wirklich eben zusammen in einem Meeting, das ist schon noch mega wichtig.
Ich finde, in diesem Zusammenhang kann man auch noch das eine Ergebnis vielleicht erwähnen, dass sie ehrliches Feedback mega wichtig finden. Und ich habe das Gefühl, wenn du halt hinter einem Bildschirm sitzt und du bist jetzt gerade zum Beispiel ich mit dem Fabio sitze in einem Teams-Meeting und ich frage ihn nach ehrlichem Feedback oder einfach generell Feedback, hey, wie hast du jetzt das gefunden? Und er kann mir einfach sagen, ja, es war gut. Wie nehme ich das auf? Ich sehe nicht, wie er gerade Körpersprache vielleicht auch zeigt und sagt, hey, es war eigentlich gut gewesen, mega cool und gibt mir noch den Daumen oder so oder das Fäustchen. Oder wie, also versus im Teams-Meeting, wo er einfach sagt, ja, mal ist ganz gut gewesen. Ich glaube, es ist auch das, dass du einfach spürst, hey, habe ich das jetzt gut gemacht oder nicht. Das ist den jungen Leuten mega wichtig, dass sie ehrliches Feedback kriegen oder auch das Instant-Feedback, das haben wir auch mega oft besprochen. Und nicht einfach so via Slack kurz, hey, gut, Präsi, nice gewesen und ja, wieder weitermachen, so.
Das ist auch einer von den Punkten, wo ich immer sage, das ist einer der grössten Gaps, die momentan herrschen in Firmen zwischen Generationen. Weil wir wissen ja, es gibt ja den Generationenkonflikt quasi. Und das ist das Thema Feedback. Weil Menschen sind sich gewohnt, sehr schnell und sehr viel Feedback zu bekommen auf Social Media, auf digitalen Kanälen. Und im echten Leben kommt das teilweise wie einfach nicht. Weil gerade ältere Führungskräfte das gar nicht gelernt haben, ein richtig gutes Feedback geben. Und dort sieht man wirklich, dort sind unterschiedliche Needs um und die werden teilweise nicht so ganz, die werden nicht wirklich erfüllt. Also junge Menschen wollen eigentlich mehr Feedback. Wie handelst du das, Flo? Als Millennial-Arbeitgeber sind ja so abgefeiert worden, muss man sagen, vor ein paar Monaten in den Medien, dass das so die geilsten Führungskräfte sind im Moment, weil die eben schon ein bisschen wissen, wie man Feedback muss geben.
Hey, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen so Hello Fellow Kids-mässig, aber ich glaube, ich bin durch das, dass ich halt in dieser Bubble bin, wo ich bin, plus, dass ich wie so die Hobbys habe, die ich habe, immer relativ nah auch geblieben an was irgendwie Emergent Mindsets sind. Und das hat wirklich zur Folge, dass ich das schon recht lang versuche, in meinem Führungsstil mit einzubauen. Und so meine Lieblingsanekdote zu dem Thema ist wie, Ich habe mal, mit einer anderen Führungskraft in einem Unternehmen darüber diskutiert, dass ich es super fände, wenn man gute Leistungen im Weekly ein bisschen mehr, also so im wöchentlichen Team-Meeting, ein bisschen mehr rausstreichen. Und dann hat mich die andere Führungskraft gefragt, so, hä, also wie meinst du denn jetzt einfach so gute Projekte oder so? Und dann habe ich gesagt, nein, weißt du, auch wenn mal jemand ein richtig gutes E-Mail geschrieben hat oder so. Und dann hat mich die andere Person angeschaut und gesagt, hä, was, du willst, dass mir die Leute loben für gute E-Mails?
I love it, so geil, so ein gutes Beispiel.
Und ich glaube, genau so in diese Richtung geht es halt mega fest. Ja. Und dafür muss es dann aber auch nicht gerade jedes Mal das Mittagessen sein, wo man noch zahlt, sondern es ist ja so, hey, cooles E-Mail.
Ja. Das stimmt. Hey, ich bin voll bei dir, Flo. Ich habe vor ein paar Monaten mal, habe ich in einem Meeting in ein paar Wochen jemand spezifisch gelobt, wie er Dateien anschreibt.
Stimmt, ja.
Er ist nicht zu mir angekommen und hat sich mega bedankt, dass ich das gesehen und so. Also ich könnte es definitiv noch mehr machen. Also ich würde mich da, nicht zu fest Kränzchen binden, aber es geht voll in die Richtung. Ich glaube, das ist mega wichtig.
Es wäre ja so einfach eigentlich, oder? Es sind so kleine Sachen. Genau. Nur schon, das hast du jetzt schön angekündigt, oder? Nur schon das ist so ein, Wertschätzung, wow, das ist mega cool. Wertschätzung von einer älteren Generation. Und die Wertschätzung bekommt man halt oft nicht. Und das spürt man auch schon, zum Beispiel im Sport nur auch schon. Wenn irgendwie der Trainer, Trainerin, die eine ältere Generation ist, da kommt irgendwie kein Feedback, man kann sie nicht so dran wachsen. Und in der Arbeitswelt halt noch viel mehr, weil dort ist man halt angewiesen auf ständiges Feedback. Wie komme ich weiter? Was muss ich verbessern? Stehst du einfach so allein irgendwo da, und du machst irgendetwas, du bist halt lost irgendwie, weisst nicht so genau, mache ich das jetzt richtig, mache ich es falsch, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich nicht, habe ich jetzt ein super Mail geschrieben oder nicht, entspricht das den Anforderungen vom Firmenkodex oder was auch immer. Und da laufend muss da nur so ganz kleine Sachen geben, gut gemacht, schön gemacht, gut gesagt. Und auch können sagen, nein, nicht gut gemacht, mach es doch so. Und es ist nicht so, dass man nachher unsere Generation irgendwie muss aufpäppeln und sagen, so müsst ihr es machen und dort noch ein Schüpschen geben und dort. Es ist einfach menschlich, ein bisschen offener, ein bisschen das Herz raustragen. Und eben, so bildet man Teams, habe ich das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, es wäre nochmal ein whole other study. Aber so, die Arbeitswelt wird halt auch immer mehr hyperconnected. Und das hat, glaube ich, zur Folge, dass man sich halt mehr und mehr entfernt vom Chef, der in dem Sinne der Meister auf dem Fach ist, sondern es kommt viel mehr ein Netzwerkcharakter rüber, was das Team überhaupt darstellt. Und wenn das so ist, dann kannst du halt auch einfach mit diesen alten Strategien von «Wir machen das jetzt so, weil ich das jetzt so gesagt habe», kommst du halt einfach nicht mehr weiter. Und auch dort, glaube ich, führt halt die Hyperconnected-Kultur in der Arbeitswelt dazu, dass man muss können Sachen aushalten. Es tut mir leid, dass ich das Wort heute so viel benutze. Aber ich muss als Chef voll können aushalten, dass es mega viele Leute in meinem Team gibt, die in ganz vielen Sachen besser sind als ich. Und trotzdem gibt es ja Sachen, die ich ihnen geben kann. Trotzdem gibt es Sachen, wo ich mehr Erfahrung habe. Aber ich muss können aushalten, dass es nicht mehr so ist, dass ich mir strategisch überlege, wann gebe ich wem welche seine Information, sondern es ist so, dass wir das beste Resultat als Team erreichen, wenn wir transparent kommunizieren, wenn wir einen konstanten Flow von Feedback haben. Und ich glaube, das ist ein mega Impact, wo das ganze Mindset auf die ganze Arbeitswelt hat.
Ja, sprichst mir aus dem Herzen auch da wieder, Flo. Das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass wir aus der gleichen Generation sind. Ich glaube, das ist eine extreme Veränderung auch da für Führungskräfte, weil connected bist heutzutage. Oder der Weg zu der besten Person, die es am besten kann, ist extrem kurz. Es ist ein Slack, es ist wirklich, es geht nicht lang und du bist an der besten Person dran. Sogar wenn es jemand außerhalb der Firma ist. Und du als Chef wirst nicht immer die Person sein. Und das ist auch völlig okay. Und ich glaube, die Awareness für sich selber muss man haben und man muss eigentlich wie mit der Connectedheit, die die Leute haben, deine Mitarbeiter haben, musst du können bestmöglichst umgehen. Das ist eigentlich die Aufgabe von einer heutigen Führungskraft. Und ältere Führungskräfte, Ich meine, man darf nie generalisieren, aber ich sage jetzt mal, Boomer-Führungskräfte, die haben halt nur das Ding, wo sie denken, okay, ich tue die Informationen zurückhalten, so dass gewisse Leute gewisse Tasks nicht so gut können erledigen oder vielleicht gar nicht können, oder dann habe ich einfach die Informationshoheit. Aber das ist so ein veraltetes Denken in der Hyperconnected World, wo das einfach in der Welt nicht mehr so ist, sondern es ist genau das. Du musst zusammen das Bestmögliche erreichen. Und nur wenn du so denkst als Führungskraft, wirst du erfolgreich sein. Und das spüren die Leute auch mega. Ob du willst, Informationen zurückhalten oder echte Ziele erreichen.
Also denkst du, dass Boomer-Führungskräfte wirklich ganz bewusst Informationen zurückhalten, um die Oberhand, um die Hierarchie zu behalten?
Der Flo lacht. Hey, ich bin nicht ganz in so grossen Strukturen momentan drin wie der Flo. Ich übergebe mal ihm das Wort.
Hey, ich glaube, der Fabi hat vorhin etwas mega Wichtiges gesagt. Man darf nicht generalisieren. Ich glaube, jetzt sind wir schon in einer extrem transformierten Welt und auch in einer extrem transformierten Branche. Das darf man nie vergessen. So die ganze Kommunikations-, Werbungs-, Media-Bubble ist mega am Transformieren schon. Darum, so aus eigener Erfahrung kann ich das jetzt nicht so sagen, hey, so ist es. Aber ich weiss zum Beispiel meinen Grossvater, wo in der Textilbranche war. Und dort ist es wirklich so, man hat halt gewisse Kontakte gehabt von Textilhändlern in Italien und die hat man halt nur seinem Stellvertreter gegeben, weil sonst wäre man ja in Gefahr reingekommen, dass jemand anders gleich gute Aufträge kann quasi erfüllen wie man selber. Und ich glaube, das sind schon so Strategien gewesen, die es früher gegeben hat, wo heute einfach nicht mehr gehen. Und darum eben, ich finde, gerade bei dem Spotlight finde ich die Zahlen extrem beeindruckend, weil all diese Zahlen schreien halt wirklich Tatsache von den Dächern, dass das für die Generation ist nur noch eine hyper-connected Welt vorstellbar. Es ist, du kannst nicht einfach plötzlich sagen, ich gehe jetzt arbeiten und ich stelle das Mindset ab, sondern so denkt die Generation und das nimmt sie in die Arbeitswelt mit, das nimmt sie überall sonst hin mit.
Ja, also zum da auch nochmal, sage jetzt mal klar, wie einschenken, ja eindeutig. Also da gibt es Menschen immer noch, die Informationen für sich behalten, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das ist wirklich so ein bisschen das alte Denken aus der alten Zeit, wo du, der eine hat das Visitenkärtchen gehabt, musst du dir mal vorstellen. Der eine hat das Visitenkärtchen gehabt von dem und dem Chef oder dem und dem Businesskontakt. Und er hat das Visitenkärtchen bei sich gehabt. Ich meine, das habe ich noch gesehen. Ich habe noch Menschen gesehen mit so Visitenkärtchen, so Roller auf dem Tisch, weißt, mit irgendwie 500 Visitenkärtchen, physisch. Mhm. Und das hat gezeigt, wie connected die Person ist. Musst du dir das mal vorstellen. Das ist irgendwie 10 Jahre her.
Also Dienstabonnenten physisch auf dem Tisch.
Ja, eigentlich. Also LinkedIn natürlich. Heute ist es LinkedIn. Aber da hast du dir wirklich so ganz klar Informationsvorteil verschafft und Beziehungsvorteil. Und das ist heute viel, viel schwieriger geworden.
Haben denn die Angst gehabt, ersetzt zu werden? Und dann ist die Folgefrage, sind wir dann schneller ersetzbar, wenn wir all unsere Informationen und unser Wissen teilen?
Hey, ich glaube, es ist eine Urangst von uns, ersetzt zu werden. Das ist, glaube ich, etwas, was in allen Menschen irgendwo drinsteckt. In der einen weniger, in der anderen mehr, ganz klar. Aber das ist eindeutig. Und du hast immer das Gefühl, irgendwie, es kommt einer und kann es irgendwie besser oder was auch immer. Und über die Angst musst du ja wirklich nicht drüber gumpen und etwas Positives daraus machen. Mhm. Oder? Aber ja, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen und wird immer so sein. Ja. Und das ist auch okay so. Also das braucht es ja auch. Es braucht es auch, dass man angestrebt wird, etwas Besseres zu machen. Oder? Mhm. Ja, Zum guten Glück gibt es Timestamps. Das heisst, die Personen können sich das rauslösen aus dem Podcast, wo für sie relevant ist, wo sie spannend finden. Aber wir haben jetzt viel schon über Generationen Clash ein bisschen geredet. Gehen wir doch gerade in das Spotlight rein, oder?
Mhm. Genau, Generationen Clash. Für mich ein mega spannendes Spotlight gewesen. Wir haben uns damit befasst, wie und ob junge Menschen den sogenannten Generationen-Clash überhaupt wahrnehmen, wie sie damit umgehen und ob sie das in ihrem Alltag eigentlich beeinflusst. Was man vorweg nehmen kann, ist, dass der Clash zwar mega wahrgenommen wird, also er ist da. Er ist vielleicht in den Medien ein bisschen präsenter, als er wirklich irgendwie wahrgenommen wird. Was man aber auch sagen kann, die jungen Leute fühlen sich nicht zwingend eingeschränkt wegen dem. Also ich spüre, dass es irgendwo einen Graben zwischen Jung und Alt gibt, was es ja schon immer gegeben hat. Also das ist ja nichts Neues. Aber sie finden es jetzt nicht mega schlimm. Also wenn sie das zum Beispiel auch bewerten müssen, dann finden sie generell zum Beispiel die Spaltung von der Gesellschaft allgemein, also nicht zwischen Jung und Alt, finden sie viel schlimmer oder besorgniserregender wie jetzt der Generationenclash. Wenn sie aber zum Beispiel einen Grund müssen angeben müssen, wieso der Clash überhaupt entsteht, sagen die meisten oder die Mehrheit der Befragten, dass Generationen einfach zu unterschiedlich sind. Dass zum Beispiel auch die Akzeptanz für den generationellen Unterschied zu klein ist oder zu tief. Und sie sagen auch mega oft, dass zum Beispiel die Digitalisierung den Graben noch grösser schaufelt. Also all die, also wir reden die ganze Zeit über Hyperconnectedness und wie schnell dass wir alle unterwegs sind. Ich glaube, das ist wie so einer der grössten Gründe, die sie auch angegeben haben, warum der Graben entsteht zwischen den jüngeren und älteren Personen. Genau, aber so grundsätzlich, auch in der qualitativen Analyse, haben die meisten gesagt, hey, ja, voll, also jung und alt, Boomer versus Zoomer, so ein bisschen das Thema. Aber wirklich beeinflussen tut sie nicht, ausser sie gehören die ganze Zeit in den Medien zum Beispiel. Genau.
Immer die bösen Medien.
Ist es ein mediengemachtes Phänomen oder nicht, Flo?
Hey, ich kann das nicht abschliessend beurteilen. Und ich kann ja nicht, also ich kann in dem Sinne nicht für die Redaktion reden, aber ja, gerade bei 20 Minuten ist es ja immer wieder Thema gewesen, in der letzten Zeit. Ich glaube aber nicht, dass es mediengemacht ist, sondern das, ich glaube, das sieht man auch in diesen Zahlen. Klar, es ist jetzt nicht so, frappant wie die Werte, die wir vorhin jetzt beim Spotlight Arbeitswelt gesehen haben. Aber es sind trotzdem, wenn 34% sagen, die Generationen sind zu unterschiedlich, dann ist das schon eine hohe Zahl. Ich glaube auch da wieder, geht es so ein bisschen ums Thema aushalten. Und das ist, glaube ich, für die älteren Generationen manchmal ein bisschen schwieriger, den Widerspruch auszuhalten, dass die jüngeren Generationen sie halt nicht mehr einfach vergöttern, wie das vielleicht bei ihren Eltern noch war. Oder, ja, vergöttert ist jetzt ein starkes Wort, aber wo man eher halt viel Respekt hat, sondern heute ist es halt wirklich teilweise so, ja, weißt du, Mami, du und deine Eltern haben eigentlich die Welt kaputt gemacht. ich habe dich trotzdem lieb, aber es ist jetzt halt ein Scheiß für uns. So, ich habe es jetzt ein bisschen humoristisch gesagt, aber also so Situationen gibt es schon viel und dann gibt es einzelne ganz spektakuläre Fälle und die werden dann aufgegriffen von den Medien. Aber hey, ich glaube, ja, wir können wie froh sein, dass die Zahlen nicht ganz so hoch sind. Und ich glaube, das Thema mit der Digitalisierung, das du angesprochen hast, das ist mega relevant. Wir sehen das bei uns einfach in der Mediennutzung. Also, dass halt wirklich die Altersgruppe, die verschiedene Kanäle noch nutzen, zum Medien konsumieren, da gibt es schon wirklich grosse Unterschiede. Haben wir nachher im letzten Spotlight auch noch. Aber da sieht man schon, dass es wirklich einfach frappante technologische Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Generationen.
Mhm. Denkst du, es könnte sein, weil früher die Eltern und Grosseltern die Personen im Leben eines Kindes, Jugendlichen, waren, die einem Informationen für ihr Leben mitgegeben haben? Und vielleicht durch das nachher Respekt abverdient haben. Und heute holt man sich die Informationen anders. Das heisst, ein grosser Teil von der Kompetenz von Eltern und von Grosseltern verschwindet vielleicht ein bisschen. Und das fehlt nachher vielleicht in der Wertschätzung. Und das wird jetzt wie über die Medien und das Internet, kann man das dort beziehen. Und vielleicht fehlt wegen dem ein bisschen die Wertschätzung.
Du meinst einfach, alle vorherigen Generationen haben so ein bisschen Stockholm-Syndrom eigentlich. Nein, das kann man natürlich nicht so sagen. Ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben vorhin auch bei der Arbeitswelt darüber geredet, dass Information irgendwie sich verändert hat, was Information ist, wie zugänglich Information ist und woher dass man sich überall in dem Sinn kann Mentor wissen oder einfach Haut oder Know-how holen. Und ich habe mir das jetzt noch nie so überlegt oder irgendwie das wirklich beobachtet, aber ich finde, das ist eine These, die mega spannend ist und wo durchaus könnte etwas dran sein.
Ja, ich hänge da schnell ein. Wir haben das natürlich schon jetzt aus Marketing-Sicht schon ein paar Mal tiefer angeschaut. Und das ist natürlich effektiv so. Oder? Es gibt ein paar Beispiele aus der Konsumwelt, wo wir das mega stark sehen. Also zum Beispiel, junge Menschen beeinflussen heutzutage den Einkauf, ich sage es jetzt ganz plakativ, von der Hausfrau oder vom Hausmann, viel stärker als früher. Oder? Das heisst, ein 16-Jähriger fragt wirklich zuhause, wo ist das Fleisch her? Was ist das für Fleisch? Müssen wir das wirklich essen? Wollen wir nicht mal die veganen Alternativen probieren? Und so weiter. Das wissen wir aus diversen Studien, dass das so ist, dass der Einkaufskorb mehr beeinflusst wird als früher. Ein anderes Beispiel sind Autos. Heutzutage gibt es viele ganz junge Auto-Influencer, gehen auch Fotos machen, irgendwo in der Stadt Zürich oder auf der ganzen Welt und beeinflussen stark andere junge Menschen, weil es die coolen Autos sind. Und wir wissen, dass am Mittagstisch oder am Abendtisch das besprochen wird. Hey, übrigens, hast du gesehen, der neue Tesla, hast du gesehen, der neue Lamborghini XYZ, das ist das coole Auto. Und die sind teilweise wirklich besser informiert als ihre Eltern. Auch im technischen, also technologischen Bereich sehr stark. Also durch Social Media ist die Informationshoheit immer jünger geworden eigentlich. Und das ist auch ein bisschen das, was natürlich genau denen, ich sage, den älteren Menschen ein bisschen auch ein bisschen weggenommen wird. Und dann fühlst du dich so ein bisschen weniger, ja, vielleicht ein bisschen belangloser, als das vielleicht früher Menschen haben oder gespürt haben, die dann halt durch den Tag im Arbeitsleben gewesen sind, ganz viele Informationen mitgenommen haben und dann einen Abendtisch gebracht haben für ihre Kinder. Das ist heute einfach nicht mehr so, oder? Ja, also die Hyperconnectedheit von jungen Menschen ist viel grösser, dadurch auch viel mehr Informationen.
Aber so wird ja ihnen wieder ein bisschen ältere Arbeit abgenommen von der jüngeren Generation. Jetzt hat ein Beispiel von dir, oder? Also früher stelle ich mir vor, es einfach geheißen, nein, jetzt gibt es die Bratwurst und keine Ahnung, von wo die ist, fertig. Und jetzt kommt meine Generation und sagt, ja, nein, eher das, weil das macht mehr Sinn und so. Und dann wird das, wenn das dann wirklich auch gekauft wird und dass der Einkaufskorb bestimmt oder der Autokauf bestimmt, dann nehmen wir ja wie zum Teil ein bisschen Entscheidungen ab, die ein bisschen vernünftiger sind, was ja eigentlich etwas Gutes wäre, oder?
Ich würde sagen, grundsätzlich hat es sicher sehr viele Vorteile, aber man erlebt dann schon auch crazy Situationen. Also ich habe wirklich auch schon an einem Tisch mit verschiedenen Familienmitgliedern, jung und alt, erlebt, dass dann einfach wirklich der Vater, also ich sage jetzt mal ja, 60 plus, gesagt hat, hey, Mann, was schnurrt ihr? Weißt du, so irgendwie Thema Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Deutschland haben sie ja wollen, oder wird darüber geredet, ob das Wort Mutter soll, also quasi gebärende Person, oder? Umgenannt werden. Und da gibt es einfach extrem viel Unverständnis in der älteren Generation. Das ist jetzt nicht aus einer Konsumsituation, das ist jetzt mehr also ein bisschen aus dem Gender-Thema, fast eher. Aber da gibt es sehr viel Unverständnis auch. Also das heisst, einerseits Informationsfluss, ja, hast du recht, auf der anderen Seite werden dann auf Social Media Themen so heiß gekocht und das kommen dann die älteren Generationen nicht mit über und die sind dann so, hey, die haben wirklich so, hey, haben die jetzt voll einen Flick gehabt, oder? Das habe ich schon so erlebt.
Wo
oder?
Ist das jetzt hergekommen?
Genau, wo ist jetzt das hergekommen? Oder? Und das ist aber noch mega spannend. Und ich bin dort irgendwo so ein bisschen dazwischen, oder? Ich kann dort, ich sage jetzt mal, ein bisschen Brücken bauen. Aber die verstehen sich dann teilweise wirklich gar nicht, oder?
Voll, also ich glaube, die ältere Generation fühlt sich auch teilweise nicht so respektiert irgendwo, weil halt die Jungen alles in Frage stellen, ja. wo sie wie als das Normale angesehen haben oder das Richtige. Und ich habe das erst letzte mitbekommen, also eben, ich bin ja auch selber Gen Z, aber ich habe zum Beispiel letzte eine Szene gehabt, wo eine Person, sie ist irgendwie 21, ich glaube, sie hat einfach irgendwie auf TikTok einer Firma geschrieben, dass sie ihre TikTok-Videos, also TikTok-Videos von dieser Firma, richtig scheiße fand. Also wirklich, ihre Worte sind gewesen, hey, ihr macht so schlechte TikToks, was fällt euch ein, dass ihr auf dieser Plattform überhaupt seid, so in dem Stil. Und ich habe irgendwie, also ich bin völlig aus der Wolke gehabt, ich so, hä, hey, also ist jetzt mega respektlos irgendwie, dass du einfach auf die zugehst und das sagst, fahr gerade raus. Und irgendwie, die jungen Leute kennen damit einfach nichts. Das ist es für mich schon auch immer wieder überraschend, wie stark die Jungen ihre eigene Meinung bilden und dann vielleicht gewisse Meinungen von den älteren Generationen, die nicht immer schlecht oder falsch sind, gar nicht mehr akzeptieren oder einfach sagen, ja, das ist eh Gugus. Also es ist wirklich für mich auch sehr speziell, um das zu beobachten. Irgendwie.
Hast du das nicht?
Dass ich
radikal Ablehnung von gewissen Sachen,
also mal,
wo
doch,
die ältere Generation darauf beharrt.
Absolut, absolut. Zum Beispiel auch, also ich bin selber Vegetarierin und ich werde jedes Mal an meiner Familie jetzt nachgefragt, willst du nicht das Hacktätschli? Und ich sage, nein, ich bin seit im Fall 3 Jahren Vegetarierin. Danke vielmals. Und also es ist wirklich so, hey, das akzeptieren gewisse ältere Menschen wie nicht. Oder auch der Fakt, dass wir kann ich immer mit unserem Handy rumlaufen und gerade schnell auf dem SBB-App nachschauen, hey, wann ist der nächste Zug? Und mein Vater geht, gut, mein Vater nicht, arbeitet in der IT, aber meine Mami oder so geht schnell an Schalter und fragt, wann der nächste Zug fährt. Also weißt, so ein bisschen in diesem Stil. Das schon, das überrascht mich schon immer wieder. Aber jetzt gerade noch die ganz Jüngeren, also fast schon in Richtung Alpha-Generation, hey, die sind crazy. Ich glaube, das wird nochmal spannender.
Aber jetzt, ich finde, der springende Punkt zu dem raus, für mich ist, ich wäre, glaube ich, genau gleich gewesen mit 21. Ich hätte auch gefunden, hey, das, was ihr da auf TikTok macht, ist mega cringe. Also ich habe das wahrscheinlich als 21-Jähriger auch so gespürt, aber ich konnte es einfach nicht können sagen.
Genau.
Ich habe einfach meinen Kollegen gesagt, hey, habt ihr das gesehen? Es ist ja wirklich uncool, was die da machen. Oder vielleicht ist es natürlich schon auf gewissen ersten digitalen Plattformen schon drauf gewesen, aber nicht so, wie das heute ist, oder was ultra connected ist. Das heisst, so eine Meinung wird halt viel schneller einfach auch mal auf digitalen Kanälen gespreadet und dann plötzlich ist es sowieso eine allgemeine Meinung von einer 21-Jährigen. Genau. Dabei hätten wir das früher auch so gesagt, oder? Das heisst, dort ist wieder so das Hyper-Connected-Ding eben genau der Game-Changer, der einfach früher einfach nicht so war.
Ja, und wo glaube auch dazu beiträgt, dass halt wirklich einfach der Generationenkonflikt in der Studie kommt ja dann auch aus dem Qualitativen, dass es nicht, also sie möchten sich eigentlich nicht bekämpfen, sondern sie möchten sich eigentlich verstehen. Mhm. Aber ich glaube, so der Fakt, dass sie sich nicht verstehen, ist schon durch wie schnell dass sich neue Lingo verbreitet, wie schnell sich neue Wörter verbreitet, wie schnell sich Subkultur kann verbreiten. Ich glaube, es ist nämlich jetzt zum Beispiel schon wieder cringe zu sagen.
Geil.
Ist wie das krasser eine andere Sprache und andere Ideen zwischen den Generationen, als es nur schon bei uns zwei war, Fabio. Es ist wie so, ich meine, wir haben heute schon mega viel über Vibes geredet. Und Vibe ist so wie, das ist das Wort, wo für uns ist das jetzt all mega klar verständlich, was wir mit dem meinen. Und das ist aber so ein mega essentieller, es ist nicht nur ein essentieller Begriff, sondern es ist ein essentielles Konzept für den Hyper-Connected Customer. Es ist so, man weiß, was man mit dem meint und es ist mega, mega wichtig. Und das ist aber etwas, wo für die Generation obendrauf, wenn du sagst, ja, sorry, ich habe nicht so einen guten Vibe, dann ist so, hey, was willst du genau? und ja, früher hat es auch schon Jugendwörter gegeben, aber ich glaube, ich glaube, die haben viel grösseren semantischen Raum, wo sich auch wieder aus dieser Connectedness heraus ergibt, während früher vielleicht Sachen einfach umbenannt worden sind.
Mhm. Also mir als Student fehlen auch einfach ganz klar Berührungspunkte. Wenn komme ich mit dieser Generation in Kontakt, ich stehe morgen auf, gehe auf den Zug, hocke in den Hörsaal mit allen Gleichaltrigen, okay, der Dozent ist vielleicht in diesem Alter, mit dem redest du ja nicht, Dann gehst du raus, trinkst einen Kaffee mit Gleichaltrigen, gehst heim, kochst etwas, gehst pennen. Ah nein, machst noch deinen Side-Hustle natürlich. Das kannst du natürlich auch noch machen. Aber ich komme nicht in Kontakt mit Boomer oder noch älter, außer wenn ich bei meinen Eltern auf Besuch gehe. Und sonst, also, und du redest ja nicht mit denen mega komisch einfach im Zug, so wie früher eben. Das machst du ja nicht. Also, ich habe die Berührungspunkte überhaupt nicht und ich rede da, glaube ich, für ganz viele.
Das ist wirklich, ja, das ist noch spannend und das hat halt auch damit zu tun, dass je mehr Kopfhörer und Handy Raum einnehmen, desto weniger hast du zufällige Interaktion.
Ja, ich bin aber auch letztens im Zug hineingehockt und da geschaut, alle aufs Handy geschaut. Und die nicht aufs Handy geschaut haben, sind eben ihre Grosseltern gewesen. Und die haben einfach auf ihre Zeitung geschaut. Where's the difference? Klar, du hast keine Kopfhörer drin, aber du bist trotzdem auch disconnected, irgendwie. Du bist auch weg, nicht mehr zu anders versunken und nicht offen. Klar ist das natürlich sehr naiv gesehen, aber es ist einfach ein anderes Medium.
Ja, und du musst natürlich auch nicht, also du musst nicht mit der Globus oder mit der H&M oder mit der Manor-Verkäuferin reden, weil du bestellst auf ASOS oder Zalando. Du musst nicht mit der Coop-Verkäuferin reden, weil du hast deine Self-Checkout-App und gehst nachher direkt zum Self-Checkout.
Ja. Wir haben ja vorher gehört, AC, dass du gesagt hast, es ist nicht nur der Generationen-Clash, sondern es ist eigentlich der Clash in der Gesellschaft. Das ist eigentlich fast das grössere Thema noch. Wo sie sagen, hey, das macht uns ein bisschen Sorge oder ein bisschen Angst. Wie seht ihr das so? Also, es wird ja auch im einen Video, das wir gemacht haben, wird auch gesagt, es wird immer mehr links oder ultra-rechts oder so. Also quasi so die Mitte spürt man immer weniger.
Voll, also ich glaube, das ist wie so eine Polarisierung teilweise von Themen, gesellschaftlichen Themen, wo sich, ich glaube, also das haben wir ja ganz am Anfang auch besprochen gehabt. Die Jungen setzen sich mega krass teilweise für gewisse Themen ein oder auch schliessen sich in einer Bewegung an. Und dann gibt es teilweise die, die mega fest links sozusagen sind und die, die mega fest rechts sind oder sich für eine und die andere Seite aussprechen. Und ich glaube auch, gerade das tut wie so die Spaltung in der Gesellschaft. Das ist ja, der Ursprung ist vielleicht schon im Generationen-Clash, dass sich Jung und Alt vielleicht nicht verstehen. Aber per se ist schlussendlich, sind es Themen, die polarisiert werden und wo dort eigentlich nachher die Bombe sozusagen platzt, habe ich das Gefühl. Also gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, ein mega gutes Beispiel, dass es dort Leute gegeben hat, die gesagt haben, ah, ich tue mich impfen lassen, natürlich, ich mache das, was sozusagen empfohlen wird. Und dann gibt es die so mega radikal sagen, nein, sicher nicht, ich bin Impfgegner und ich lasse mich nicht impfen. Und die Sachen oder die Themen, die immer wieder aufkommen, die ergeben irgendwie jedes Mal in der Gesellschaft so krasse Brüche, habe ich das Gefühl, die eigentlich die Problematik darstellen.
Geht vielleicht das Gleiche rein, wie dass du immer busy sein musst, musst du auch immer eine klare Meinung haben. Es wäre uncool, dich nicht zu platzieren. Das würde wie heissen, dass du dich nicht an einem wichtigen Thema widmen würdest. Und darum gibt es nur 1 und 0. Oder? Und es gibt nur ja, Vollgas, links, vegan, vegetarisch, ich vertrete voll die linken Werte. Oder ich sehe dich auf der Straße irgendwo am Demonstrieren gegen den Staat oder so irgendetwas. Also es gibt immer nur so etwas, gibt nur das Radikale. Was natürlich nicht stimmt, aber das ist so eine Bubble-Frage, oder? Wenn du in dieser einen Bubble bist, dann siehst du auch nur die komplett gegenüberliegende Bubble und das in der Mitte verschwindet dann halt irgendwie.
Das ist mega, mega ein spannender Punkt, weil es glaube ich auch wie, das ist jetzt so ein bisschen eine Downside vielleicht, oder vielleicht nicht eine Downside, aber eine Schattenseite von der Hyper-Connectedness ist, weil das ist jetzt auch schon vielfach behandelt worden, aber dass die Algorithmen natürlich Echo-Chambers sind von der Social-Media-Plattform. Also das heisst, man hat eigentlich einen Confirmation-Bias und man kommt eher Content über, wo dem entspricht, wie man die Welt sieht, weil man dann quasi mehr Aufmerksamkeit in der App verbringt. Also es ist gut für den Business-Case von der App. Und ich glaube, eine Auswirkung davon, wo alle spüren, ist, dass man sehr viel schneller ablehnend reagiert gegenüber Meinungen, die sich nicht decken mit dem, was einem der Algorithmus einspielt. Das ist bei 20 Minuten mega eindrücklich. Es ist gerade vor kurzem jetzt die Medienstudie rausgekommen, wo die Neutralität in den Medien quasi untersucht hat. Und 20 Minuten ist mit SRF zusammen eigentlich das neutralste Medium in der Schweiz. Und bei 20 Minuten sind aber jeder Mensch, der rechts ist, sagt 20 Minuten ist links. Jeder Mensch, der links ist, sagt 20 Minuten ist rechts. Und jetzt kommt die Studie, die das quasi wissenschaftlich und ohne Bias untersucht und attestiert 20 Minuten, hey, macht neutralen Journalismus. Aber durch das, dass wir so in unseren Echo-Chambers sind, durch die Feeds, fällt es uns mega schwierig, Neutralität irgendwo noch zu sehen oder zu erkennen.
Ja, das spüre ich extrem stark eben mir selber. Und ich merke halt einfach auch, dass polarisierende Themen, ob jetzt links oder rechts, werden einfach auch mehr geshared. Und da sind wir wieder bei der Übervernetztheit von der Gesellschaft. Oder wenn ich von einem Kollegen etwas überkomme, das extrem ist, ich meine, jetzt haben wir gerade wieder die Geschichte mit Israel, das ist einfach crazy. Das ist an Extremheit gar nicht mehr zu überbieten, was momentan umgeht in den Medien. Und ich meine, wir sehen nicht mal alles, aber nur schon das, was man sieht, ist einfach so extrem. Und das wird einfach schneller weitergeschickt. Ey, hast du gesehen? Ey, das ist ja crazy. Und dann auch noch gerade eine Meinung dazugeben, oder? Und oft sind die Meinungen dann halt nicht mega abgewogene Meinungen, sondern es ist so, hey, meine Meinung ist jetzt, die müssen jetzt das machen oder die sollen jetzt die angreifen oder weißt du, da müssen sie sich jetzt wehren oder nicht oder was auch immer. Aber es ist immer sehr so aufgebauscht und aufgeladen und sehr wenig ist wirklich irgendwie so ein bisschen abgebeulet. Und das sieht man allgemein im heutigen Diskurs, dass immer nur die extremsten Sachen aufgenommen werden. Ein gutes Beispiel ist Klimajugend. Klimajugend ist ja ein super Hintergrund und die Idee dahinter ist super und die gibt es auch, die Bewegung, die geht auch auf die Straße und kämpft für eine Ideologie, für eine Verbesserung von der Welt, aber es ist nur ein kleiner Teil von der Gesellschaft. Wir haben das auch abgefragt, letztes Jahr in der Studie haben wir gesehen, es sind 7% von allen jungen Menschen, die wirklich sich zu der Klimajugend eigentlich dazugehörig fühlen. 7%, das ist extrem wenig. 93% sagen, nein, wir fühlen uns nicht dort dazugehörig, oder? Das heisst, die hatten so eine wahnsinnige ein Gehör in den Medien. Gegen aussen hast du das Gefühl, ja, alle Jungen sind Klimajugendliche, oder? Was crazy ist, was schlichtweg nicht stimmt. Und das gilt für alle unterschiedlichen Bubbles. Gibt so wie so eine, irgendwo durch ein Spotlight, wie in einem Theater, wo einfach der Skiwerfer tut nur auf einen Teil von der Bühne irgendwie Spotlight werft und alles andere wird ausblendet. Und ich finde, das ist eine Gefahr, wo eben die Spaltung von der Gesellschaft tendenziell grösser macht. Oder? Das war Decode the Bus zum Hyperconnected Customer. Bei uns waren der Flo Sonderegger, der Nicola Blatter und der Ann-Christin Lindner. Mein Name ist Fabio Emch, hat extrem viel Spass gemacht und danke herzlich für die Teilnahme. Bis bald.
Merci.
Danke dir.
Decode the Bus.